Herzlich willkommen zum Infolora am Freitag, es ist 18 Uhr. Die heutige Sendung ist mit viel Informationen, Musik und Tipps gespickt. Der heutige Hauptteil dreht sich um den spezifischen Kampf gegen den Google Campus und Informationen zum Technologieriesen Google. Ihr hört heute den ersten von zwei Teilen eines Vortrages, welchen wir in der Kernstraße in Zürich für euch aufgenommen haben. Aber wie immer in unserer Sendung kommen wir am Anfang zu den Kurznews.
Freitagsinfolora, Kurznews.
Kleine und große Aufstände. Dort, wo es brennt, rennt und kitzelt.
Jeden Freitag
auf 97,5 MHz.
Juni 2018. Ein Tag gegen Vergessenheit. Dieser Aufruf kommt aus der USA und gefunden haben wir dies auf contrainfo.sbif.net. Der 11. Juni ist ein internationaler Tag der Solidarität mit Marius Mason und allen anarchistischen Langzeitgefangenen. Ein Funke in der ewigen Nacht staatlicher Repression. Ein Tag, an dem vorgesehen ist, diejenigen zu honorieren, die uns weggenommen wurden. An diesem Tag teilen wir Lieder, Veranstaltungen und Aktionen, um unseren gefangenen GefährtInnen und Nahestehenden zu feiern. In den vergangenen Jahren waren die Feiern zum 11. Juni international und breit gestreut. Von SelbstversorgerInnen-Partys mit FreundInnen bis zu verschiedenen inspirierenden Angriffen, von Spendenaktionen und Briefeschreibeabenden für Gefangene bis hin zu den nicht erzählten und unbekannten Wegen, wie wir die Flamme am Leben erhalten. Nun kommt ein Update zu den Gefangenen. Während des vergangenen Jahres waren unsere inhaftierten GefährtInnen mit unversehrter Integrität den kalten Augen und gewalttätigen Händen des Staates ausgesetzt. In Chile versuchte Tamara Sol aus dem Gefängnis zu entkommen und wurde dabei ernsthaft verletzt und überführt. Zunächst in ein Hochsicherheitsgefängnis in Santiago und dann zum besonders brutalen Lancaue-Gefängnis in Valdivia. Die Casa Bombas 2 wurden beendet. Juan Flores wurde für mehrere Bombenanschläge in Santiago schuldig befunden und zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. In Deutschland wurde Lisa zu mehr als 7 Jahre Haft verurteilt. Sie wurde für schuldig befunden, eine Bank in Aachen ausgeraubt zu haben. Im Februar wurde sie in die JVA Willich 2 überführt. In den Vereinigten Staaten ging Walter Bond für 6 Tage in den Hungerstreik. Er forderte vegane Mahlzeiten, ein Ende der Eingriffe in den Briefverkehr und die Überführung nach New York, wo er nach seiner Entlassung leben möchte. Als Vergeltungsmaßnahme ging es für ihn in die Communication Management Unit in Terraote, Indiana. In Griechenland unternahmen Paula Rupa und Nikos Matsiotis einen Hungerstreik für fast 40 Tage. Sie forderten bessere Haftbedingungen und längere Besuchszeiten sowie die Abschaffung der äußerst repressiven C-Typ-Gefängnisse. Dinos Yagzoglu wurde verhaftet und wegen einer Briefbombe angeklagt, die einen früheren Premierminister verletzt. Sein Widerstand hinter Gitter löste einen Aufstand in 3 griechischen Gefängnissen aus und garantierte seine Forderung, ins Korydallos-Gefängnis überführt zu werden. In den Vereinigten Staaten baut der transanarchistische und Öko-Tierbefreiungsgefangene Marius Mason mehr Briefe. Er mag Artikel über Tierrechte, Umweltaktivismus, Widerstand zur Alt-Right, Black Lives Matter und anderen Gefängniskämpfe zu bekommen. das Carswell Federal Medical Center, in dem Marius die letzten vergangenen Jahre einsitzt, ist eine bekanntermaßen restriktive und brutale Einrichtung. Zurzeit verweigern sie ihm medizinische Unterstützung für seine ihm zugesagte Geschlechtsumwandlung und ebenso angemessene Wahlmöglichkeiten für vegane Mahlzeiten. Der 11. Juni ist eine Idee, nicht nur ein Tag. Jeder Tag ist der 11. Juni. Und Ideen sind unverwundbar. Lasst uns das restliche Jahr mit Leben erfüllen und fortführen, das Leben anarchistischer Gefangenen zu feiern, indem wir ihre Kämpfe an ihrer Seite gemeinsam mit ihnen fortführen. Genau, das war der Aufruf zu einem Tag des Nichtvergessens der anarchistischen Langzeitgefangenen. Mehr Infos findet ihr unter contrainfo.sbif.net, dort aber auf Englisch. Gap Frankreich. Karneval gegen die Grenzen. Gefunden haben wir dies auf ausdemherzenderfestung.noblogs.org. Ein solidarischer Karneval gegen die Grenze wurde am Samstag, 21. April in Gap veranstaltet, um unter anderem gegen die rassistischen Gesetze Asyl et Immigration von Gérard Collomb zu demonstrieren. Knapp 300 Personen mit unter Masken verborgenen Gesichtern nahmen am Karneval teil, der vom Parc de la Pépinière bis zur Präfektur des Hautes-Alpes führte. Musik, Gesang, Parolen und Verkleidungen waren mit von der Partie, sowie ein Panzer, auf dem ein Richter mit einem Menschenfressergesicht thronte. Zahlreiche Tags wurden auf die Mauern der Innenstadt sowie auf die Schaufensterscheiben von Immobilienfirmen und Banken geschrieben. Die große Mauer des Gefängnisses an der Rue Grenette wurden ebenfalls angemalt, was ein Wärter gar nicht gefiel, tatsächlich Streit suchte, aber die Schläge selbst einsteckte. Der Umzug dauerte bis gegen 20 Uhr, es kam zu keinen Verhaftungen. So endet das Kommuniqué. Wir gehen nach Berlin. Aus Berlin kommt ein neuer Aufruf zum 1. Mai, der vielleicht der ganzen Ritualisierung etwas entgegensetzen könnte und an dem die Zeremonie der Parteien und ihren Lakaien zerbröckelt. Auf jeden Fall unterstützen wir die Initiative und so hofft auch das Infolora am Freitag auf einen heißen Mai und wir wünschen allen KämpferInnen und RebellInnen in der Saat und auf der ganzen Welt viel Kraft. Feuer und Flammen den Herrschenden und ihrem System. Ihr hört nun eine kurze Zusammenfassung des Aufrufes und viel wichtiger als Aufrufe und Texte sind die Taten, die dahinter stehen. Deswegen kommt im Anschluss noch ein Kommuniqué. Gefunden haben wir das Ganze auf chronik.blackblocks.org. vielfältige Kämpfe, gemeinsamer Widerstand, macht mit bei den Maisteine Aktionstage 2018. Der revolutionäre 1. Mai ist der Kampftag aller Unterdrückten, Erniedrigten und Ausgebeuteten. Er gehört uns, den ArbeiterInnen, die genug haben vom Schuften für den Reichtum der Chefs, den MieterInnen, die keinen Bock mehr haben, Monat für Monat die ohnehin knappe Kohle den Immobilienhain in den Rachen zu werfen, den Frauen, die genug vom Sexismus und Patriarchat haben, den Geflüchteten und MigrantInnen, die sich gegen Rassismus wehren, und den kämpfenden Bewegungen in aller Welt, vom Mittleren Osten bis Mexiko, von Indien bis nach Südafrika. Die Maisteine-Kampagne soll in den Wochen vor und nach dem 1. Mai Berlin einen heißen Frühsommer bescheren. So endet das Kommuniqué. Transporter von Vinci und Spy abgefackelt. Das ist das Kommuniqué. Gefunden haben wir auch dies auf chronik.blackblocks.org. Berlin, 24. April 2018. Im Gegenentwurf zur Vereinzelung und Konkurrenz als Grundlage westlicher Gesellschaftsmodelle haben sich FreundInnen und GenossInnen in Frankreich ein Gebiet in Notre-Dame-de-Lande angeeignet, auf dem sie Solidarität als organisatorisches Kernelement ihres Zusammenlebens praktizieren. Einen weiteren Flughafen wollte der französische Staat eigentlich auf diesem Gebiet bauen, betrieben von Vinci S.A. Als Reaktion auf dieses Vorhaben haben unsere GenossInnen das Gebiet kurzerhand besetzt. Nach Aufgabe des Großprojekts Flughafen schien fürs Erste ein Sieg errungen. Anfang April begann der französische Staat jedoch den Angriff auf diese Form der Selbstverwaltung. Nun einige Informationen zu den zwei Firmen. Vinci: Im Kampf gegen das Flughafen-Großbauprojekt Notre-Dame-de-Lande war Vinci schon öfters Ziel militanter Aktionen in Frankreich, aber auch in der BRD. Der vor kurzem offiziell gestoppte Flughafen hätte von Vinci betrieben werden sollen. Als multinationaler Konzern mit über 100.000 MitarbeiterInnen und Sitz in Rueil-Malmaison, Frankreich, ist Vinci unter anderem Betreibergesellschaft von 33 Flughäfen und diversen Autobahnen weltweit. Vinci hat sich als einen der großen Konsorten herauskristallisiert, um reibungsloses Funktionieren staatsgesellschaftlichen Zusammenlebens infrastrukturell zu organisieren. Staatliche Infrastruktur im Allgemeinen und in Frankreich insbesondere sind die kommerziellen Interessen von Vinci, und diese sehen wir uns genötigt anzugreifen. Nun zu Spy. In Frankreich ist die Firma Spy größter Konkurrent von Vinci im Dienstleistungssektor. Das Unternehmen mit Sitz in Frankreich ist über die Tochter Spy Nucléaire mit der Atomindustrie verworren. In Deutschland ist die Spy SAG in der Verstromung von Kohle involviert und brüstet sich mit ihrer langjährigen Partnerschaft mit RWE. Die Absetzer zum Braunkohleabbau von RWE wurden zum Beispiel von Spy in den Hambacher Forst transportiert. Als großer Infrastrukturlogistiker ist Spy in der Vergangenheit ebenfalls für seine Verwirklichung von Knastbauprojekten von GenossInnen angegangen worden. Deshalb haben wir in der Nacht vom 23.04. auf den 24.04. jeweils einen Transporter von Vinci und einen von Spy in Sevan-Kiez in Lichtenberg verbrannt. Das Ganze wurde unterschrieben mit Cabando Sebastian Briat. Im Anschluss hört ihr unseren Hauptteil mit dem Thema Google Campus angreifen. Wir haben für euch einen Vortrag, der am letzten Mittwoch in der Kernstraße in Zürich stattfand, aufgenommen. Und ihr hört heute den ersten Teil, nächste Woche gibt's dann den zweiten. Der heutige Teil handelt in erster Linie vom spezifischen Kampf in Berlin gegen diesen neuen Startup-Campus, den Google in den alternativen Kiez Kreuzberg pflanzen will. Der Mitstreiter erzählt von den verschiedenen Bewegungen und Ideen, die sich seit der Bekanntmachung des Projektes vor knapp einem Jahr entwickelt haben. Er spricht über eine Organisierung in der Nachbarschaft, verschiedene Interventionen gegen das Projekt und den öffentlichen Treffpunkt, das Anti-Google-Café in der anarchistischen Bibliothek Kalabalik. Im zweiten Teil des heutigen Hauptteiles hört ihr Infos zum Imperium von Google und den verschiedensten Betätigungsfeldern, in denen Google forscht und sich beschäftigt. Auch wenn dieser spezifische Kampf in Berlin stattfindet, finden wir vom Infolora am Freitag diese Informationen und Erfahrungen auch für einen Schweizer Kontext sehr wichtig. Aber am besten hört ihr einfach selber rein. Dazwischen hört ihr Musik von Lorne und Danger. Viel Spaß!
Also entgegen zu der Einladung bin ich jetzt nicht hier da vom Anti-Google-Café oder von irgendeiner Gruppe, sondern spreche hier für mich selbst. Ich würde erstmal was erzählen zu dem Kampf gegen den Google Campus in Berlin. Google möchte einen Google Campus in Kreuzberg bauen oder eröffnen. Es ist ein Gebäude, was schon existiert, die haben es ja eingemietet. Google hat schon mehr solche Campusse weltweit, ich glaube 7 sind. Könnte ich jetzt auch erzählen, wie das aufgebaut ist. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber was ziemlich klar ist an dem Aufbau von diesen Campusen ist meistens unten ist ein Café, wo im Grunde jeder reinkommen kann.
Im Anschluss hört ihr unseren Hauptteil mit dem Thema Google Campus angreifen. Wir haben für euch einen Vortrag, der am letzten Mittwoch in der Kernstraße in Zürich stattfand, aufgenommen. Und ihr hört heute den ersten Teil, nächste Woche gibt's dann den zweiten. Der heutige Teil handelt in erster Linie vom spezifischen Kampf in Berlin gegen diesen neuen Startup-Campus, den Google in den alternativen Kiez Kreuzberg pflanzen will. Der Mitstreiter erzählt von den verschiedenen Bewegungen und Ideen, die sich seit der Bekanntmachung des Projektes vor knapp einem Jahr entwickelt haben. Er spricht über eine Organisierung in der Nachbarschaft, verschiedene Interventionen gegen das Projekt und den öffentlichen Treffpunkt, das Anti-Google-Café in der anarchistischen Bibliothek Kalabalik. Im zweiten Teil des heutigen Hauptteiles hört ihr Infos zum Imperium von Google und den verschiedensten Betätigungsfeldern, in denen Google forscht und sich beschäftigt. Auch wenn dieser spezifische Kampf in Berlin stattfindet, finden wir vom Infolora am Freitag diese Informationen und Erfahrungen auch für einen Schweizer Kontext sehr wichtig. Aber am besten hört ihr einfach selber rein. Dazwischen hört ihr Musik von Lorne und Danger. Viel Spaß!
Gegen Vorlage vom Ausweis. Freue mich auch, wenn du da deine Startup-Idee erzählst. Dann gibt es eine Ebene mit Startups, die dann zu den Auserwählten gehören und noch eine Ebene höher, wo sozusagen Google sich die rauspickt, die interessant sind und nochmal ins Höher holt. So ungefähr, ganz grob funktionieren die Startup-Campus, die bekannt sind. Was man sehen konnte in London beispielsweise, beim Google Campus London, war, dass sich Google dort angesiedelt hatte, auch in der Umgebung immer mehr Startups kamen oder teilweise auch Startups, die eben da rausgeflogen sind, da nicht aufsteigen konnte in diesem Campus, sich in der Gegend niedergelassen haben. Was natürlich diese Gentrifizierung, die ja sowieso schon voll im Gange ist, nochmal antreibt. Kurz was zu Kreuzberg. Der Kiez ist schon irgendwie ein Kiez, der früher als Alternativ galt, als Ja, also es gibt, würde ich sagen, einen Humus an Menschen, die das stört, die Angst davor haben, die das scheiße finden. Ja. Die ersten Reaktionen, als das Ganze per Presse bekannt wurde letztes Jahr, kamen aus anarchistischer Richtung. Sind Plakate und Flyer aufgetaucht in der Gegend und Graffitis, die das Ganze thematisiert hatten. Mittlerweile gibt es breites Spektrum, die sich dagegen engagieren. Also das sind Kiezgruppen, verschiedene, die sich auch zu einem Anti-Google-Bündnis zusammengeschlossen haben, die meiner Einschätzung nach eher reformistisch handeln. Das heißt, sie stellen eher Forderungen an die Politik, anstatt diese selbst zu bekämpfen. Dann gibt es ein linksradikales Bündnis. Es gibt eine Gruppe, die auch eine Kampagne hochgezogen hat. Ich würde mal als Soft-Anti-Deutsche bezeichnen oder so, dieses ums ganze Umfeld. Und dann gibt es weitere anarchistische Zusammenhänge, die nicht als Gruppe oder nicht identitär auftreten. Und es gibt das Anti-Google-Café in der anarchistischen Bibliothek Kalabalik. Auch eigentlich das der einzige Punkt, zu dem offen eingeladen wird in dem Anti-Google-Kampf. Da erzähle ich gleich schon noch mal ein bisschen was zu. Ansonsten würde ich sagen, das sind schon sehr klare Trennlinien zwischen den Gruppen. Es gibt kein Bündnis zum Beispiel, was ich eigentlich ganz gut finde, weil nicht das Ziel ist, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, sondern zumindest mal jetzt aus meiner Perspektive man kompromisslos mit den eigenen Ideen umgehen kann. Natürlich hat man das temporäre Ziel, gemeinsam diesen Campus zu verhindern. Genau, aber alle machen das auf ihre Wege und es ist schon so, dass wir zum Beispiel auf andere Kundgebungen gehen und dort auch unsere Flyer verteilen oder andersrum auch. Je nachdem, wie es sich entwickelt, könnte sich das auch noch zuspitzen, aber gerade läuft das alles eigentlich nebeneinander. Zu dem Anti-Google-Café. Dort sind alle eingeladen, die den Google-Campus verhindern möchten. Aber ohne Appell oder Dialog mit Verantwortlichen oder der Politik. Das ist sozusagen die Basis, die auch jedes Mal wiederholt wird. Es gibt da kein festes Programm oder so. Es gibt manchmal Vorschläge, wo feste Sachen diskutiert werden. Teilweise wird auch einfach besprochen, was den Leuten so im Herzen liegt. Es war auch von Anfang an wichtig, in diesem Anti-Google-Café, dass es keine Gruppe ist, die irgendein Logo hat oder in deren Namen jemand sprechen kann. Das heißt, ein Ort der Begegnung, des Austauschs, und einzelne Leute tun sich in dem Rahmen tun sich einfach dadurch zusammen und überlegen sich was, aber es gibt nicht den Anspruch, man muss jetzt immer gemeinsam die Lösung finden. Die Erfahrung aus dem Anti-Google-Café, ich finde es manchmal sehr anstrengend, weil alle möglichen Leute vorbeikommen, die sehr unterschiedliche Sachen wollen und teilweise auch die Idee von dem Ganzen nicht so ganz verstanden haben oder das als Open Space ansehen, wo auch dann gesagt wird, das ist kein Open Space, das ist eine anarchistische Bibliothek. Es sind hier Leute eingeladen, die nicht reformistisch was machen wollen gegen dieses Google-Projekt. Manchmal sind aber auch sehr, sehr gute Diskussionen, wo, glaube ich, für viele Leute auch viele Sachen auftauchen, die man wirklich die viele noch nicht gehört haben bisher, oder auch Auseinandersetzungen zum Beispiel, was man mit Journalistinnen macht, weil fast jedes Mal sind Journalistinnen da und denen gesagt wird, sie können gern da bleiben, wenn sie gemeinsam den Campus verhindern möchten, aber nicht, wenn sie dieses Treffen konsumieren möchten. Was eigentlich immer zur Folge hat, dass sie danach rausgeschmissen werden, weil die Antwort ziemlich klar ist. Was auch innerhalb für starke Diskussionen sorgt, aber die eigentlich sehr interessant sind. Eine Grundidee war auch davon, dass ein Ort der Eigeninitiative ist. Das heißt, dass es nicht irgendwelche Leute oder Gruppen gibt, die die ganze Zeit Vorschläge machen oder sagen, das und das gibt es zu tun. Das funktioniert teilweise. Manchmal hängt es auch durch. Aber es ist wirklich so, dass auch oft Leute einfach plötzlich ihren eigenen Flyer mitbringen und den da reinlegen zum Diskutieren oder sagen, ey, wir lassen uns mal ein Transpi malen. Ich persönlich bin auch manchmal mit Sachen nicht einverstanden, aber solange es in diesem, sag mal, nicht reformistischen Rahmen ist, ja, hat auch vieles seinen Ort dort. So, anarchistische Interventionen im Kiez. Es gab viel Kommunikation oder gibt mit Plakaten, Flyern, Graffitis. Es gab eine Zeitung, Shitstorm, die in der zweiten Auflage tausendfach in die Briefkästen gesteckt wurde. Es gab Veranstaltungen, Diskussionen und jetzt, ich weiß nicht wie oft, es gab schon 5 Mal oder so eine Lärmdemo. Das heißt, eine unangemeldete Demo, zu der auch keine Gruppe oder so aufruft. Da tauchten einfach Plakate auf, die dazu einladen, sich vor dem Umspannwerk zu treffen. Das heißt, das Gebäude, wo die einziehen wollen und Lärm zu machen. Da kommen eigentlich stetig mehr Leute. Es wurde auch von Bullen eigentlich so seltsamerweise akzeptiert. Also die stehen drumherum mittlerweile, aber sie versuchen seltsamerweise keinen Anmelder oder keine Anmelderin zu finden oder so. Was eigentlich für Berlin ungewöhnlich ist. Beim letzten Mal hat man aber schon gemerkt, dass mittlerweile die Einsatzhundertschaft und so da ist und die hatten auch Bock auf Stress, das war ziemlich schnell klar. Und es gab auch Auseinandersetzungen. Es wird auf jeden Fall auch experimentiert, also von Böllern in der Gegend rundherum oder Transvestiten, die vom Dach gelassen werden oder dass versucht wird, auf die Straße zu gehen, was geklappt hat oder auch mal nicht. Genau, und ich würde wirklich sagen, dass es für Berlin zumindest ja, viele erstaunt hat und für mich zeigt, dass man es auch einfach, solche Dinge einfach machen muss ab und zu, dass man sowas wirklich unangemeldet auf die Dauer durchziehen kann. Ich hoffe einfach, dass noch mehr experimentiert wird in Zukunft. Und was aber ziemlich auffällig ist, dass wenig, sag mal, Szeneleute da sind, sondern wirklich Gesichter, die man einfach nicht gesehen hat, die aus der Nachbarschaft kommen. Und das ist schon sehr interessant. Insgesamt würde ich sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut, anarchistische Methoden oder Methoden der Selbstorganisation zu verbreiten. Oder auch, dass die Leute das einfach machen. Es funktioniert auch, dass nicht nur über Gentrifizierung geredet wird, weil zum Beispiel diese reformistischen Zusammenhänge eigentlich fast ausschließlich als Thema haben, dass der Google Campus doch bitte nicht in Kreuzberg sein soll oder halt, ja, es geht eigentlich nur um diese Verdrängungsthematik, wenn man sich anguckt, was Google sonst so macht, da kommen wir gleich noch zu, finde ich eigentlich andere Sachen viel gravierender und das ist mein Eindruck auf jeden Fall, dass das zumindest mal in dem Kiez und im Umfeld geschafft wurde, das ziemlich klar zu thematisieren, dass es eine allgemeine Technologiekritik an Google gibt. Gibt es dazu noch Fragen oder so? Oder?
Wurde mal versucht reinzugehen während so einer Lärmdemo? Oder geht das?
Nee, also es gab halt mehrere, sag mal, das wurde halt ziemlich oft zugesprüht und zugemalt, das Gebäude. Die haben immer am nächsten Tag gleich sauber gemacht oder am übernächsten. Und da jetzt ist mittlerweile 24 Stunden Security da. Und ich stehe noch meistens auch vor der Tür. Und während der Lärmdemo sind ja auch die Bullen. Die sperren das schon ziemlich klar ab. Also, das wurde bisher nicht versucht. Es war auch so ein bisschen, so wie ich verstanden habe von vielen Leuten, eher die Idee von der Kommunikation im Kiez auch. Weil, ja, oder zumindest so eine erste Intention davon, ne? Also, keine Ahnung, das sehe ich gerade als ein bisschen schwierig. Also es ist eigentlich kein Reinkommen da. Und ich weiß auch, beim letzten 1. Mai zum Beispiel, war es 1. Mai oder irgendeine größere Demo war es, das war auch, die Bullen haben sich total zurückgehalten, außer bei dem Gebäude, das wurde halt voll krass bewacht. Also die haben das schon ziemlich auf dem Schirm.
Aber was ist denn da jetzt? Das läuft ja noch nicht. Oder die sind ja schon
am Arbeiten? Nein, das ist Baustelle. So. Die bauen gerade und wollen im August eröffnen.
Wird umgebaut.
Genau, das ist ein altes Gebäude, ein altes Backsteingebäude. Und da sind jetzt auch schon so Startups drin und Red Bull und solche Sachen. Und die haben so einen Flügel davon angemietet und bauen den um. Würde ich sonst mal damit weitermachen, was Google so eigentlich so treibt. Also wenn es irgendwie zu viel wird, müsst ihr es einfach sagen. Ne? Oder wenn es zwischendurch was gibt zu diskutieren, finde ich auch interessant, dass ich ihn nicht nur vortrage die ganze Zeit. Also Google wurde so ein bisschen umdisponiert, heißt eigentlich Alphabet, der Konzern. Ich sage jetzt immer Google, meine aber mit den ganzen Konzernen. Seine riesige Firmenstruktur, die eigentlich unüberschaubar ist. Und es werden da auch täglich irgendwie neue Startups gegründet, aufgekauft und so weiter. Also es ist nicht so wie so ein klassischer Konzern wie Siemens oder so, der ein paar Tochterfirmen hat, sondern es ist wirklich so ultra breit gefächert und ich kenne niemanden, wer bisher Informationen rausfinden konnte, wie viele Firmen überhaupt dazugehören. Oder Unterfirmen von Unterfirmen von Unterfirmen und so weiter. 2014 hat Google 50 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Ich glaube, mittlerweile sind es fast 100 Milliarden. 10 Milliarden Gewinn. Und 10 Milliarden steckt Google ungefähr jedes Jahr in die Forschung. Was ein ziemlich wichtiger Betrag ist sozusagen, weil es ein bisschen zeigt, dass sie halt, Google investiert unglaublich viel Geld in allen möglichen Forschungsbereichen, die eventuell nur irgendwann Gewinn abwerfen könnten. Und die meisten Bereiche, in denen Google eigentlich arbeitet, bringen momentan noch überhaupt keinen Gewinn. Ich werde jetzt hier nochmal so ein paar einzelne Beispiele nennen, um das Ausmaß von diesem Konzern aufzuzeigen. Das ist ein bisschen Einzelbereiche gegliedert, aber die greifen oft auch ineinander oder arbeiten zusammen. Das ist erstens Software Internet. Das ist, was die meisten kennen werden. Das sind vor allem Webseiten. Also Google ist weltgrößter Anbieter bei Suchmaschinen. Google Search kennen wir alle. Videoplattform YouTube. Auch weltgrößter Anbieter. Weltgrößter Anbieter von E-Mails mit Gmail. Weltgrößter Anbieter bei Standortbestimmung durch Google Maps. Und auch weltgrößter Anbieter von so Verfolgung im Netz. Also was ich damit meine ist, gibt es einen Fachbegriff, den fällt mir gerade nicht ein. Also Google Analytics heißt das Google-Programm, das eigentlich, wenn das an Google gesendet wird, als Beispiel, wenn ich auf einer Webseite einen Link anklicke zu einer anderen Webseite. Also sozusagen die Bewegungen im Netz verfolgt werden. Google entwickelt Betriebssysteme und Programme wie Android, weltweit genutztes Smartphone-Betriebssystem, oder Google Chrome, den meistgenutzten Browser, Google Photo, Google Earth, also da gibt es unzählige Apps. Dann gibt es den Marketingbereich, bei dem 95% des Umsatzes gemacht werden. Dazu gehören diverse Marketing-Werbefirmen. Andererseits auch in die andere Richtung würde ich hier mit reinnehmen, so Lobbyarbeit. Also es gibt viele massive Geldspenden an Startups, Geldspenden an bis zu solchen Sachen wie die wie so Transhumanismusprojekte oder auch Medien wie die Taz, eine linke Tageszeitung in Deutschland oder andere Medien. Also es ist auch kaum durchschaubar, wo da überall einfach Geld hingeschossen wird und sogar, also sie sagen auch meistens immer, es ist ja ohne Gegenleistung. Das ist einfach nur, warum auch immer. Und dann im Smart-Home-Bereich hatte Google viele Firmen, wie zum Beispiel Nest, die machen so Feuermelder, smarte Feuermelder, Heizungsregler oder es gibt auch eine Firma, die so Überwachungskameras anbietet, die in der Cloud bei Google dann speichern. Ein wichtiger Zweig ist auch Sidewalk Labs, das ist eine Firma, die beschäftigt sich nur mit Stadtentwicklung. Ich glaube, in Toronto war das, haben die einen ganzen Stadtteil oder so, also einen Teil neu konzipiert. Dazu, also da wird einfach die Smart City auch getestet, mit möglichst dichter Kommunikation, möglichst schnellen Transportwegen, vielen Sensoren in allen Lebensbereichen und so weiter. Dann baut Google Infrastruktur oder baut die auf, wie zum Beispiel die Firma Fiber, die in den USA Glasfasernetze verlegt. Loon, das sind so Internetballons, wo sie vorhaben, dass es vor allem für die Entwicklungsländer mal sein soll, die dann überall schweben und Internet, kostenloses Internet, kostenlos, ganz wichtig, kostenlos in Geldwährung zumindest anbieten. Natürlich alles durch die Google-Server. Oder auch Luna ist eine Firma, die entwickelt an der Besiedlung des Mondes. Ja, da stecken viele Millionen rein. Dann Hardware. Wir kennen das Google Phone, Google Home, also ein kleiner Kasten. Kennt ihr wahrscheinlich alle oder ähnliche Produkte, die in der künstlichen Intelligenz bei den Servern, in dem Fall bei Google, verbunden sind. Und wie Sie sagen, die Interaktion mit Maschinen der Zukunft wird hauptsächlich über Sprache funktionieren. Das sieht man an den Dingern so ein bisschen, was halt alles für einen macht. Sachen bestellen, telefonieren, Verbindungen raussuchen.
Ihr hört Infolora am Freitag und wir sind mitten in unserem Hauptteil zum Thema Google und den Kampf gegen den neuen Startup Campus von Google in Kreuzberg, Berlin. Falls ihr erst jetzt zugeschaltet habt, könnt ihr die ganze Sendung auf infolorafr.noblogs.org nachhören oder falls ihr Anmerkungen, Kritiken oder Fragen habt, schickt uns doch eine Mail auf infolorafr@immerda.ch.
Dann entwickelt Google die Google Glass, also wurde entwickelt, wieder vom Markt genommen. Es war eine Brille, die eine kleine Recheneinheit mit dran hatte und die zum Beispiel in Echtzeit die Gegend abfilmen und hochladen konnte oder ich glaube doppeltes Zwinkern war, glaube ich, ein Foto machen. Konnten auch Informationen rückgespielt werden auf die Brille. Dieses Produkt wurde versucht einzuführen in den USA. Es hat nicht so gut funktioniert. Es gab viele Kneipen zum Beispiel, die so, gab es so einen Sticker, wenn ich mal was drauf stand, ich glaube sowas wie Glassholes go out oder sowas. Es gab auch Berichte von Leuten, von mehreren Leuten, denen das Ding von der Nase geschlagen wurde. Weil man muss natürlich bedenken, also erstens ist es eine neue Qualität in dem Interface Mensch-Maschine, weil es eben in Echtzeit eine dauerhafte Interaktion mit Google ermöglicht. Dadurch, dass halt sich sozusagen eine Google-Realität vor die Rest der Realität legt. Also ich laufe durch die Gegend, sage, ich will was Gutes essen und dann werden da die Bewertungen der Restaurants angezeigt. Das ist als ein Beispiel. Andererseits ist es natürlich ein Gerät, genau wie die autonom fahrenden Autos, die durchgehend die gesamte Umgebung abscannen, abfilmen und abhören, ohne dass man es mitbekommt. Und das, denke ich, wäre auch zum Beispiel ein interessanter Angriffspunkt, weil Google plant die Wiedereinführung von diesen Brillen. Diesmal arbeiten sie mit Brillenhersteller zusammen, dass sie sozusagen individuell designt werden können und nicht mehr so klobig aussehen. Die Markteinführung ist erst für die USA geplant, aber eventuell schon ab diesem Ende des Jahres auch in Europa. Ich finde, das ist was, was wirklich auch einfach verständlich ist, so dass wer so ein Ding auf hat, halt einfach alles abscannt, ohne zu fragen. Ja. Dann entwickelt Google an dem ersten Quantencomputer mit, der angeblich auch funktioniert hat. Das ist eine neue Computergeneration. Wie das jetzt funktioniert, habe ich nie so richtig verstanden. Der kann irgendwie mehrere Dinge parallel auf einmal berechnen. Und Sie sagen, der hat bisher nur einen Bruchteil von einer Sekunde funktioniert, aber immerhin hat er funktioniert. Die behaupten zumindest, wenn das Ding mal wirklich läuft, dass sie zum Beispiel, ich meine, alle E-Mails, die zum Beispiel verschlüsselt versendet werden, kann man davon ausgehen, seit den Informationen von Edward Snowden, dass sie gespeichert und aufgehoben werden, weil sie eben auf eine Technik hoffen, die irgendwann entschlüsseln kann. Man geht davon aus, dass ein Quantencomputer das alles mit einem Bruchteil einer Sekunde einfach diese ganzen E-Mails entschlüsseln kann. Nur als ein Beispiel, es wird natürlich wieder an neuen Verschlüsselungsmethoden gearbeitet, die im Quantencomputer funktionieren, aber auch vor allem für die künstliche Intelligenz würde so ein Quantencomputer einfach einen riesigen, ja, einen Quantensprung darstellen, der einfach enorm viel schneller ist oder anders rechnet. Dann in dem Bereich der Robotik ist Google aktiv. Ich glaube, eine große Firma haben sie gerade verkauft. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall sonst mehrere Robotikfirmen besitzen, die verschiedenste Art von Robotern bauen, also von Nanobots, die ins Blut gespritzt werden sollen und einen von innen heilen, die aber auch die zukünftige Kriegsführung übernehmen sollen, oder auch Roboter, die sich möglichst natürlich im Gelände bewegen können und so weiter. Und die eine Firma, weiß ich vor allem, die haben auch, es wird alles zusammen mit amerikanischem Militär auch zusammen entwickelt. Ein ziemlich großer Teil ist die Biotechnologie, wo auch Amazon und Facebook mittlerweile ziemlich dick mit drin stecken, weil sie sagen, der Gesundheitsmarkt, wie er jetzt existiert, ist eigentlich überholt und da werden die nächsten Jahre ziemlich viele neue Produkte auf den Markt kommen. Das fängt an mit diesen, bei Google heißt Google Fit, das sind diese Armbänder und die entsprechende Software dazu. Aber Google entwickelt auch durch die Verbindung von Robotik, Genetik und Informatik neue Verfahren, die sehr individualisiert sein sollen. Und außerdem biometrische Identifizierungsverfahren oder auch vor allem Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Biostems, Sensortabletten, Implantate, Genanalysen, virtueller Sex. Alles Bereiche, wo Google Millionen mit reinhängt. Implantate kann man zum Beispiel sagen, ich war vor 5 Jahren oder was, da hat sich so ein Typ querschnittsgelähmt. Der hat noch ein Kabel im Kopf stecken gehabt und konnte damit einen Cursor auf dem Rechner steuern. Mittlerweile kann man einfach die Helme, die man sich aufsetzt, kann man Drohnen steuern. Damals haben sie schon gesagt, das Kabel, das ist nicht so gut, das wollen sie bald wegmachen. Auf jeden Fall geht es ein Stück weit darum, eben diese Schnittstellen zur Maschine zu perfektionieren. Und am Ende ist jetzt mal eine Behauptung von mir, auch einfach Mensch und Maschine zusammenzuführen. Weil wenn ich mir vorstelle, sie machen das mit einem Chip, ich meine, das ist 5 Jahre her oder was, diese mit dem Kabel, dann kann man, also das ist dann schon irgendwie Cyborg-mäßig, finde ich. Also wenn ich per Gedanken dann irgendwie meinen Computer steuern kann. Und dass so Dinge passieren wie per Chip, implantierten Chip, per Gedanken Licht an- und ausmachen, das ging schon 1999. Vor Google war das noch. Da würde ich Sergey Brin nochmal kurz zitieren, das ist ein Gründer von Google und noch ein Chef dort, der mal gesagt hat, wir wollen, dass Google zur dritten Hälfte unseres Gehirns wird. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, ein großes Entwicklungsziel, dass man sozusagen permanent mit dem Internet und mit Google verbunden ist und man eigentlich kein eigenes Wissen mehr benötigt, sondern nur noch wissen muss, wie man es abruft. Also, dass man durch eine Dauer wirklich da, ich meine, man kann ja jetzt schon von einer dauerhaften Verbindung mit Maschinen reden, wenn man viele Zombies durch die Straßen laufen sieht. Im Smartphone vom Gesicht, aber das ist dann schon nochmal eine andere Dimension.
Das war unser heutiger Hauptteil mit dem Vortrag zu Google und dem spezifischen Kampf gegen den Google Campus. Nächste Woche spielen wir für euch den zweiten Teil und jetzt hört ihr den Aufruf zu einem neuen Projekt. Hallo zusammen, wir sind ein neues Zeitschriftenprojekt, das von der Mitbeteiligung anderer Menschen lebt. Thematisch dreht sich die erste Ausgabe um Sexismus, Patriarchat, Gender, Feminismus und soll im Juni/Juli 2018 erscheinen. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Diese können zum Beispiel in Form von Texten, Gedichten, Illustrationen, Comics, persönlichen Erlebnissen und so weiter sein. Einsendeschluss ist am 17. Juni. Die Beiträge können gesendet werden an journal@immerda.ch. Ich sage es noch einmal, journal@immerda.ch. Unser Redaktionskollektiv besteht aus Menschen, die sich verschiedenen anti-autoritären und emanzipatorischen Strömungen zugehörig fühlen. Das heißt, wir sind grundsätzlich herrschaftskritisch und setzen uns für die selbstermächtigte und selbstbefreiende Überwindung der gesellschaftlichen Verhältnisse ein. Mit unserem Journal wollen wir Stellung beziehen. Anstatt die Konflikte und Widersprüche unserer Zeit nur zu beobachten und zu kommentieren, positionieren wir uns mit diesem Magazin zu Themen, die uns als Redaktionskollektiv wichtig sind. Dabei wollen wir die bestehenden Verhältnisse unseres Zusammenlebens grundsätzlich in Frage stellen und Sichtweisen bieten, die über den Ist-Zustand ausgehen und die Wege aufzeigen können, wie wir Ausbeutung und Unterdrückung in all ihren Formen überwinden können. Mit unserem Journal wollen wir aber auch unsere eigenen Positionen zur Diskussion stellen. Wir suchen mit diesem Magazin den aktiven Austausch mit anderen Menschen. Diskussionen und Debatten können uns dabei helfen, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und gleichzeitig unsere Kritik zu schärfen. Deshalb hört für uns eine Ausgabe nicht mit dem Abdrucken unserer Meinung auf, im Gegenteil, wir suchen damit gerade die Auseinandersetzung. Unser Journal ist auch eine Plattform, mit der wir anderen die Möglichkeit bieten wollen, sich zu äußern. Grundsätzlich werden wir alle Beiträge veröffentlichen, die nicht diskriminierend sind. Alle zugesandten Beiträge werden von uns kollektiv besprochen und gegebenenfalls werden wir neben dem Beitrag eine Stellungnahme unsererseits veröffentlichen. Genau, das war der kurze Beitrag des neuen Zeitschriftenprojekts. Ich sage noch einmal die E-Mail-Adresse oder Kontaktadresse journal@immerda.ch. Ich wünsche den Menschen ganz viel Erfolg bei diesem spannenden Projekt.
In Bern steht bekanntlich das Bundeshaus. Und vor dem Bundeshaus hat es so eine Art Promenade, wo man die Alpen sieht und so. Und das ist die Bundesterrasse. Und dort auf dieser Bundesterrasse spielt mein nächstes Lied. Einmal in Nacht, als ich spät noch gelaufen bin, Bundesterrasse zu der Aufgegen hei, habe ich einen bärtigen Kerl angetroffen und sehe gerade, dass der sich dort jemals nehmt. Dass der sich dort zu Nacht schlafender Zeit am Bundeshaus zu arbeiten macht mit Dynamit. Ich bin erklüpft und habe zu ihm gesagt, sagt, excuse, aber es sieht fast so aus, wie das dir da jetzt wirklich erwägt, das gerade in die Luft wollen sprengen, das Haus. Ja, sagt der Mann mir mit Feuer, es muss sein. Fort mit dem Kötte, ich bin für die Anarchie. Was ist als Bürger mir da übrig geblieben, als ihm probieren auszureden, ich habe immer von Vorteilen alle beschrieben, von unserem Staat so gut, dass ich kann. Das Rütli um Freiheit und Demokratie habe ich beschworen, er soll es doch lassen. Die Angst hat mein Rednertalent entfaltet, kühl hat der Wind um uns geweiht in der Nacht, während ich ihm eine Augustrede gehalten, dass es ein Ross patriotisch hat gemacht. Zuletzt hat der Mann meine Worte so berückt, dass er eine Träne im Auge hat verdrückt. So konnte ich schliesslich den Staat retten. Er ist mit seinem Dynamit wieder heim. Und ich habe mir an diesem Abend im Bett einen Orden zugesprochen für mich ganz allein. Gelungen ist nur, dass das Wunder ist schon. über mich redet, mir tut Zweifel sein kommen. Habe ich in die Schweiz auch mit Rechten so gepriesen, frage ich mich noch bis heute hinten drein. Und noch auf eins hat der Mann mich hingewiesen, laufe ich am Bundeshaus wieder vorbei. Muss ich gern denken, es steht nur auf die Zeit. Das Länge fürs Sprengen, paar Sekt Dynamit.
Ja, dann ist noch eine Grußbotschaft eingegangen bei uns. Falls ihr auch solidarische Grüße an den eingesperrten Gefährten vom 23. März uns schicken wollt, könnt ihr das an unsere E-Mail infolorafr@immerda.ch. Lieber Freund und Gefährte, gerne hätte ich dir das Lied von den Ohrenwürmern gewidmet, welches wir früher immer gemeinsam gesungen haben. Sie sagt, Heiland, Zacko, Mockenfurz, Gackekopf und Filiwurst. Du bist so blöd, das sagt mir nicht. Du bist so blöd, warum auch nicht. Ich habe es aber leider nicht finden können. Ich hoffe, die anderen Lieder gefallen dir genauso. Und ich hoffe, du weißt, von wem sie kommen. Und dass sie von Herzen und mit Liebe kommen. Dass sie für einen Moment die Kälte der Knastmauern erwärmen und dir ein Lachen ermöglichen. Bleib stark, lieber Freund. Meine Gedanken sind bei dir. Deine Freundin und A Cappella-Schwester.
Das war Année Zero, eine Band aus Frankreich, die heute am Soli-Abend für den Tattoo Circus in Zürich im Kocherall spielen wird. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung und kommen noch zum Ausblick. Da wir heute nicht viel Zeit haben, verweisen wir an dieser Stelle gerne auf radar.squad.net und auf die Agenda von barrikade.info. Das war's von uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche. Tschüss.